Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Hier sind wir wieder auf euren Ohren, euer Lieblingsbücherpodcast Seitenweise Glück. Ganz frisch und ganz neu reden die liebe Dörte. Hi Dörte.
Hallo liebe Hella.
Und ich, Hella, heute wieder über zwei Bücher, die uns, das war zumindest unsere Idee, ganz warm ums Herz machen sollten. Und schauen wir mal, ob das auch geklappt hat. Um was geht's denn diese Woche?
Es geht zum einen um den Roman Wedding People von Alison S. Pach, erschienen bei Lübbe.
Und The Love Experience von Stephanie Perkins, erschienen bei Atlantik.
So Hella, und warum haben wir gedacht, die lassen uns warm ums Herz werden? Das würde ich nämlich in der Tat vielleicht gerne abschließend nochmal mit dir diskutieren, ob das der Fall ist bei diesen beiden Romanen.
Weil es um Liebe geht.
Ja, ne? In dem einen Titel steckt Wedding, in dem anderen das Liebesexperiment. Und da dachten wir uns, na gut, dann geht's mal los. Aber zumindest einer davon, finde ich, hat so ein bisschen was anderes mit mir gemacht als Wärme ums Herz. Es ging noch ein bisschen tiefer rein in das Herz. Wenn das,
also ist die Frage, wurde es dir jetzt heiß oder war es eher was anderes?
Nee, es hat noch ein paar mehr Gefühle ausgelöst bei mir. Und falls ihr jetzt schon neugierig seid, dann spitzt doch im Laufe der Folge die Ohren. Hella und ich werden ein Codewort sagen. Und mit diesem Codewort könnt ihr die Romane gewinnen. Ein kleines exklusives Seitenweise Glück Bücherpaket. Schreibt dieses Codewort einfach in einer E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Dann seid ihr im Lostopf quasi und könnt mit etwas Glück gezogen werden.
Und die Bücher gibt's, wenn die Post schnell ist, sogar noch vor Weihnachten.
Lesestoff für Weihnachten oder was auch immer man damit machen möchte. Teilnahmebedingungen und mehr Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes.
Aber bevor wir jetzt loslegen, erzählst du uns, liebe Dörte, erstmal, worum es in dem Buch geht, was bei dir irgendwie mehr ausgelöst hat, nämlich Wedding People.
Ja, und bevor ich damit loslege, liebe Hella, entschuldige bitte, drehe ich noch eine kleine Schleife und würde hiermit gerne einen Content-Hinweis aussprechen. Es geht nämlich im Folgenden um Suizid. Und wenn das ein Thema ist, das ihr euch gerade nicht anhören wollt oder nicht alleine anhören wollt oder ähnliches, lasst euch das gesagt sein, dann sucht vielleicht lieber eine andere unserer Folgen aus, in denen wir uns mit ganz leichten Themen beschäftigen. Los geht's. Phoebe hat sich in das teure Cornwall Inn Hotel eingebucht. Das ist ein wunderschöner, teurer, exklusiver und wirklich malerischer Ort an der Ostküste Amerikas. Genießen will die Literaturprofessorin aus Minneapolis ihre Zeit hier aber nicht. Im Gegenteil, sie ist gekommen, um sich das Leben zu nehmen. Dass sie sich es hier nochmal richtig gut gehen lässt, das war eigentlich der Traum von ihr und ihrem Ehemann Matt. Doch der hat sich vor über einem Jahr von ihr getrennt und ist jetzt mit ihrer Freundin Mia zusammen. Und Phoebe checkt also wirklich sehr, sehr deprimiert und hoffnungslos in das Cornwall Inn ein, merkt aber schon an der Rezeption, dass sie mitten in eine Hochzeitsgesellschaft geraten ist. Die Braut Lila wird hier ihren Verlobten Gary heiraten und feiert eine riesige 6 Tage lange Sause. Als Lila allerdings von Phoebes Vorhaben erzählt, versucht sie alles, um Phoebe davon abzubringen. Und das gelingt ihr auch. In den darauffolgenden Tagen schöpft Phoebe nicht nur neue Hoffnung und auch neuen Lebensmut. Sie gerät auch mitten rein in den Trubel dieser bunten Hochzeitsgesellschaft. Sie lässt sich von Lilas Optimismus mitreißen und trifft einen geheimnisvollen Fremden im Whirlpool. Und ganz nebenbei erkennt sie in all dem, dass sich auch hier einiges hinter den fröhlichen, bunten Fassaden verbirgt, dass es das perfekte Leben nicht gibt und dass vielleicht genau das es manchmal aufregend macht.
Ich finde, wir müssen einmal kurz am Anfang direkt darüber sprechen. Wir haben gesagt, es soll uns warm ums Herz gehen, es geht um Liebe. Und jetzt erzählst du uns hier von Phoebe, die ja da mit dem Gedanken spielt. Und es ist auch sehr konkret, dass sie sich das Leben nehmen möchte. Wie passt es denn trotzdem irgendwie zusammen?
Also das ist schon ein ziemlich krasser Spagat, den dieser Roman da macht, finde ich. War übrigens ein New York Times Bestseller und auch in den letzten Monaten ist der mir immer wieder über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Hella, auf Bookstagram und so haben viele Leute den auf ihrer Leseliste gehabt zumindest. Und ich finde, das macht den Roman auch besonders. Also ich finde, es ist schon ein gewagtes Spagat, würde ich sagen auch. Aber trotzdem und trotz dieser wirklich deprimierenden und wirklich auch traurigen Ausgangslage, würde ich sagen. Und es wird auch im Laufe des Romans klar, dass Phoebe schon auch unter einer Depression leidet, würde ich sagen. Wird diese Geschichte warmherzig, humorvoll und auch auf eine Art tröstend erzählt? Also so ging es mir. Findest du, dass das gelungen ist, diesen Widerspruch aufzubrechen im Laufe der Handlung?
Ja, finde ich schon. Man muss durch ein sehr tiefes Tal mit Phoebe und dann kämpft man sich da langsam wieder raus und da helfen ihr die unterschiedlichsten Charaktere in diesem Buch. Sie hat auch sehr viel Verständnis für einige Charaktere, die eigentlich so, also zum Beispiel Lailas Mutter, die kommt ja am Anfang nicht so gut weg, weil eben verschiedene Charaktere ja sie nervig finden und Phoebe hat dann eine ganz andere Sicht auch auf die Menschen. Und ich finde, was vor allen Dingen auch deutlich wird in diesem Roman, wenn wir jetzt über Liebe sprechen, die kann man ja in vielen Dingen finden und man kann ja auch die Liebe zum Leben finden. Und ich finde, dass das wird auch deutlich. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so spoilern die beiden nicht jetzt hier total? Also man kann sich ja denken, dass dieses Buch auf, ich glaube, fast 500 Seiten, 450 Seiten oder also auf einigen Seiten, dass dieser Plan von Phoebe nicht so aufgeht, wie sie sich das vorgestellt hat. Ich finde, das kann man sagen, weil sonst würde es ja auch das ganze Buch nicht geben.
Ja, und man muss aber schon auch vorher wissen, dass es darum geht, finde ich. Und dass es eben nicht nur eine leichte Geschichte ist, ne? Weil es geht nicht nur ja um den Grund, warum Phoebe in dieses Hotel eigentlich eincheckt, so ein Ort, an dem sie eigentlich gerne Zeit mit ihrem Mann verbringen wollte, der sie halt eben verlassen hat. Darunter leidet sie sehr. Sie arbeitet auch ja eigentlich den ganzen Roman über so ein bisschen ihre Ehe auf, ihre eigene Depression auch, die Form von Einsamkeit in der Pandemie und wie sie danach nicht wieder richtig zurück ins Leben und in den Job irgendwie so gefunden hat. Das wird relativ klar und ich finde, das muss einem bewusst sein. Hella, weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich das Buch gelesen habe und als ich es ausgelesen habe? Hättest du dir so eine Art Content-Hinweis vorne drin gewünscht? Also ich habe jetzt einen gegeben, ganz bewusst, um auf diese schweren Themen hinzuweisen oder wer hätte das gespoilert? Ich finde das interessant zu beobachten, was das jetzt gerade so für eine literarische Entwicklung ist, wann man wo Content-Hinweise vorne einfließen lässt und wann eben nicht.
Also ich finde, ich kann mir gar nicht anmaßen zu sagen, ich habe das vermisst oder ich brauche das, weil ich in der glücklichen Lage bin, dass ich solche Stoffe lesen kann. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt und es nimmt dem Buch auch oder es nimmt keinem Buch auch Spannung, nimmt was raus, wie auch immer, wenn man das einmal kurz sagt. Also ich bin eher dafür, pack da einen Hinweis vorne rein, nicht nach hinten, sondern nach vorne und dann ist es fein.
Ja, fair enough. Ich gucke jetzt gerade nochmal auf den Klappentext. Wir haben beide Bücher hier liegen und da steht auch drin, warum Phoebe in das Cornwall Inn eingecheckt hat. Also ja.
Da weiß man es dann.
Genau, es ist nicht so, dass man davon irgendwie
überrascht wird,
wenn man den Klappentext denn gelesen hat, was man ja eigentlich bei jedem Buch tut, oder so ein bisschen, weiß ich nicht.
Gut, wir überlegen uns natürlich vorher, welche Bücher nehmen wir und welche nicht. Und da gucken wir natürlich auf Zusammenfassungen, die wir dankenswerterweise geschickt bekommen. Aber danach gucke ich eigentlich, ich lese auch vorne, ist ja ganz oft, wenn man das Buch aufschlägt, links im Umschlag auch noch mal ein bisschen was zum Inhalt. Wenn ich dann Bücher anfange, lese ich gar nicht mehr hinten und vorne rein. Aber unterbewusst weiß ich natürlich so ein bisschen noch, worum es in den Büchern geht.
Ja,
ich weiß nicht.
Mein Verhalten jetzt, wenn ich normal in einem Buchladen stehe,
wenn du normal liest
und mich ein Cover anlacht, dann habe ich das in der Hand und dann drehe ich das um
ja,
und
gucke, dann
worum geht's da so. Also bevor ich eins
dann
kaufe.
Schon.
Ja, aber also interessante Frage. Und wie du sagst, ich möchte mir auch gar nicht anmaßen, da abschließend irgendwas zu sagen oder Ähnliches. Ich glaube, es ist interessant, finde ich, und es ist ein interessanter Trend, gerade literarisch. Und ich finde, wir beobachten das einfach mal.
Was ich gut fand, weil das ja so zwei widersprüchliche Sachen einfach sind. Da wird eine Hochzeit gefeiert und da ist eine Frau, die nicht mehr leben möchte. Und dieses ganz positive Ereignis und dieses wirklich dramatische Ereignis, wie das dargestellt wird im Zusammenspiel. Und ich finde, das schafft Alison Esbach dadurch, dass sie eben diese Hochzeitsgesellschaft so sehr überzeichnet. Also da ist ja wirklich nichts normal an dieser Hochzeit. Kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Und dann passt es irgendwie zu einer Frau, die aufgegeben hat, dass die aufeinandertreffen, weil man diese Hochzeit so überzeichnet einfach liest, dass es dann für mich irgendwie sich fügt. dass es passt.
Ja, interessant. Ich sehe das vor allen Dingen auch, dieses Überzeichnete versus das so ein bisschen zunächst bei Gedämpfte, bei Phoebe, auch in dem Zusammenspiel zwischen Phoebe und Lila. Lila ist die Braut und die ist natürlich super aufgeregt und ganz, ganz enthusiastisch und die hat eine super teure 6 Tage lange Hochzeit organisiert und
für 1 Million.
Ja, es wird schon im Laufe klar, dass da auch wirklich noch viel mehr dahinter steckt bei ihr, neben Liebe und dem Wunsch nach verliebt sein und verheiratet sein und etc. Aber genau diese beiden Figuren sind am Anfang sehr, sehr gegensätzlich und können sich aber irgendwie auch gegenseitig helfen. Also zum einen hilft Lila Phoebe, davon abzukommen, und zum anderen hilft Phoebe Lila, ein bisschen mehr über sich zu erkennen. Das ist eine ganz interessante, wirklich schöne, sich gegenseitig befruchtende Beziehung und auch eine komplexe, tiefgründige Beziehung, wo gar nicht so klar ist, sind die jetzt Freundinnen geworden oder nicht. Das fand ich ein ganz spannendes Spiel.
Ich finde, das weiß man auch bis zum Ende des Buches eben
ja,
nicht so richtig.
Ja, ist das nicht,
ne?
Cool? Aber trotzdem sieht man ja, da ist ganz viel zwischen diesen beiden Frauen.
Ja, diese besondere Begegnung rettet zum einen das Leben von Phoebe und auf irgendeine Art und Weise ja auch Lila tatsächlich.
Hm.
Da sagen wir jetzt nicht zu viel. Nein. Ich habe gerade schon gesagt, diese überzeichnete Hochzeit. Wir haben schon gesagt, die ist wahnsinnig teuer. Es fallen Begriffe wie 1 Million Euro, Dollar. Dann wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich.
Genau. Und dann gibt's aber noch mehr um diese Hochzeit herum, wo man einfach sagt, das ist ein bisschen außergewöhnlich. Also zumindest würde ich sagen, für 95% der Menschen ist das außergewöhnlich, dass man 6 Tage lang feiert, dass es ein Wahnsinnsprogramm gibt. Und damit ist nicht nur Brunch und Dinner gemeint, sondern diverse Ausflüge. Ja, also einfach so viel los und so viel Hochzeit und überzeichnet auch deshalb, weil man sich die ganze Zeit fragt, was machen eigentlich die ganzen Leute da?
Ja, es sind auch super interessante Charaktere und weitere Figuren dabei, ne? Also der Bräutigam, die Schwester vom Bräutigam. Der Bräutigam war schon mal verheiratet.
Und die Mutter.
Die Mutter und hat schon eine kleine Tochter. Und Phoebe gerät da mitten hinein, wird da so mitgerissen. Und ja, wird auch so ein bisschen so angesteckt von der Exzentrik und ist da ganz schnell sehr emotional auch involviert.
Was mir auch gut gefallen hat, waren diese Verhaltensmuster von Lila, weil die mich als Leserin einfach amüsiert haben. Also Lila hat ja dieses ganze Hotel gemietet für die Hochzeit und ist natürlich nun total empört, dass ein Zimmer und auch noch das mit der besten Aussicht an eine andere Frau vergeben wurde. Dann bestellt sie bei der Rezeption Dinge, die nicht vorhanden sind. Es geht um ein Kokoskissen und ist dann total empört. Warum gibt's das nicht? Dann möchte sie Zahnseide haben. Dann muss aber nochmal jemand los zur Drogerie. Und mit jemand ist natürlich immer vom Hotel gemeint. Also die Lila zu lesen hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man so zwischen Kopfschütteln und wirklich sehr amüsiert sich bewegt hat.
Ja, und auch, möchte ich hinzufügen, zwischen Mitfühlen so. Also da steckt ja hinter ihrem Verhalten und das lernt man im Laufe des Romans auch ganz, ganz viel. Ich finde sowieso, dass Alison Espach eine wahnsinnige Gabe hat, Figuren komplex und tiefgründig und trotzdem irgendwie leicht und humorvoll zu zeichnen. Und wir lernen die Figuren ja ein bisschen durch den Blick von Phoebe kennen. Also ist so eine Sie-Perspektive, in der das Buch geschrieben ist, allerdings als personale Erzählperspektive. Das heißt, wir schlüpfen so in Phoebe rein und bekommen ihre Gedanken mit und das, was sie sieht. Das heißt, diese ganze Hochzeitsgesellschaft wird auch uns durch Phoebes Augen und durch ihren Blick darauf erzählt. Also das macht es, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen amüsant. Und ich finde, Alison Espachs Figuren sind wirklich komplex, tiefgründig, schillernd und mitreißend, oder? Also nicht nur Lila, es gibt auch andere. Ich fand andere ein bisschen sehr überzeichnet. Vielleicht weißt du, wen ich meine. Also ich fand
die Schwester zum Beispiel.
Ja.
Einfach, ja, aber wahrscheinlich bewusst als Gegenstück zu Lila und das einfach klar werden sollte. Diese beiden passen wirklich gar nicht zusammen.
Ja, das stimmt.
Uns wurde der Roman ja auch vom Verlag ans Herz gelegt mit den Worten, der passt so gut zu euch.
Liebe Grüße.
Nach dem Lesen jetzt, würdest du das so unterschreiben?
Also ich habe beim Lesen mir viele Notizen gemacht und sehr viel Lust bekommen, mit dir darüber zu sprechen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja. Weil es ist einfach sehr literarisch. Es gibt so sehr viele literarische Feinheiten, auf die ich super gerne noch mal eingehen möchte ein bisschen. Also ich habe mir zum Beispiel als allererstes notiert, dass ich den sehr modern geschrieben finde. Ich kann gar nicht richtig sagen, warum. Vielleicht auch, weil diese Voraussetzung, dieses wirklich doch ungewöhnliche Setting für diese Handlung, die sich über die 6 Tage der Hochzeit erstreckt, auch nur, ne? Und der Roman ist strukturiert nach Dienstag Empfang, Mittwoch Segelausflug, Donnerstag Junggesellenabschied und so. Also strukturiert wie die Hochzeit quasi. Und ich hatte das Gefühl, diese Welt wurde sehr schnell, sehr gut von Alison Aspach aufgebaut. Also so nach 100 Seiten kannte ich die Protagonistin und ihre Geschichte und ihren Ex-Mann, ihre Familie, das, was in ihr vorgeht, einfach sehr, sehr gut. Und ich finde, das ist schon eine Kunst, wenn einem eine Person und so eine Welt rund um diese Person, diese Figur so schnell, so nebenbei eigentlich fast so erklärt wird. Weißt du, wir haben keine 3 Seiten, wo steht, das war Phoebes Leben bisher, jetzt mal in die Tüte gesprochen, aber und du merkst, ach okay, das ist jetzt die Aufzählung dessen, was sie erlebt hat, was sie an diesen Punkt gebracht hat, sondern das baut sich so langsam auf und ich fand das wirklich, das fand ich sehr dicht und sehr gekonnt.
Ich habe es mir auch so notiert. Ich habe noch aufgeschrieben, nach und nach aufgeschlüsselt, kein Bam.
Ja, ja.
Das habe ich wirklich so hier kein Bam aufgeschrieben.
Wie dein Bam? B-A-M?
Ja, B-A-M.
Nee, aber trotzdem dann ein Bam beim Zuklappen, finde ich. Also ne, kein so ein, wo du sagst, krass, das ist der Höhepunkt jetzt. Finde ich in dem Buch, ne, es gibt so einige Höhepunkte. Ich finde zum Beispiel, wir sind drauf eingegangen, dass es doch sehr auch düster ist am Anfang in Phoebes Welt. Und dass es aber dann trotzdem auch sehr, sehr schöne Momente gibt. Also in dem Moment, in dem sie so eine Form von Erweckungsmoment hat und wieder merkt, sie möchte doch das Leben mit beiden Händen greifen und die Schönheit der Welt um sie herum sieht und so. Das waren auch Zeilen, die das Gegenteil ausgelöst haben, ne? Und nicht düster und beklemmend waren irgendwie und traurig machend. Also es hat auch so eine Klaviatur hoch und runter im Laufe des Romans immer wieder. Und ich fand es nicht schlimm, dass es kein Bam gab. Also ich habe, oder hast du auf einer, weiß ich nicht, nee, was ist so ein Bam nicht. Häufig? Ist dann so eine ein erlösendes Ich liebe dich, eine erlösende Sexszene, eine, weißt du, es gab eher so viele kleine Schritte, die Phoebe gemacht hat, um ihr altes Leben hinter sich zu lassen und in dieses neue Leben zu starten.
Ja, also es gab ein Mini-Bam.
Kannst du den verraten, ohne zu spoilern, oder?
Ich überlege gerade. Doch, ich glaube, das kann ich.
Ja,
das kann ich sagen. Phoebe geht einmal nachts an den Whirlpool.
Ja.
Und da sitzt eben so ein Typ, den sie ganz spannend findet. Und sie hat sich ja nun überlegt, man muss dem Leben auch mit Wahrheit begegnen und man muss vielleicht auch mal sagen, was man möchte. Und sie sitzt da eben, unterhält sich mit dem Typen und dann sagt sie dem zu, ich würde jetzt gerne was mit dir starten hier. So, kommt nicht dazu.
Aus Gründen.
Aus Gründen. Und wir wissen nicht, wer dieser Mann ist.
Ja.
Und so 1-2 Szenen später wird es aufgelöst und dann macht es so ein bisschen Bam und denkst so, oh Gott, scheiße, oh Gott, der war das. So.
Ja, ja.
Das war so ein Mini-Bam. Aber ansonsten hat mir das auch nicht gefehlt, weil das irgendwie so, ich finde dieses Setting und diese Geschichte und diese kuriose Hochzeit, das reicht schon.
Ja, absolut, absolut. Und ich fand das vorhin total schön, das hast du schon gesagt und das habe ich mir wiederum auch so notiert in Vorbereitung dieser Folge. Ich finde, es ist eigentlich nicht unbedingt eine klassische Liebesgeschichte, aber es ist eine Liebesgeschichte, die eben von der Liebe zum Leben erzählt. Und dass man die einfach manchmal neu entdecken muss, diese Liebe. Und ich finde, Phoebe verliebt sich in diesem Roman ein bisschen neu, aber vor allen Dingen irgendwie neu ins Leben. Und deswegen fand ich den sehr, sehr schön.
Es gab noch eine Szene, über die wir vielleicht noch mal kurz reden können, weil die fällt mir gerade ein, als ich darüber dachte, was dass auch kleine Momente oder kleine Dinge einfach Bedeutung haben können für Menschen auch unterschiedlich. Die einen sagen, hä? Was interessiert dich das? Und für die anderen ist es eine ja fast schon lebenswichtige Bedeutung. Und zwar die Tochter des Bräutigams
ja.
Hat einen Plastikhund.
Ja, stimmt.
Und ehrlich, also da musst du mir jetzt mal helfen, liebe Leute, weil dieser Plastikhund stirbt.
Ich habe mir das vorgestellt wie so ein Tamagotchi.
Wie so ein Tamagotchi?
Ja.
Okay,
ja.
Weil mir war schon klar, was da passiert, aber mir war nicht ganz genau klar, wie dieses Ding funktioniert. Wie so ein Tamagotchi. Also auf jeden Fall ist dieser Plastikhund tot irgendwann. Und dann geht's drum, die sind gerade auf einem Schiff und was machen wir jetzt mit diesem Plastikhund? Und Phoebe nimmt sich also diesem Kind, dieser Jugendlichen, Juice möchte sie genannt werden, an, indem die beiden also diesen Plastikhund beerdigen und die Tante von Juice, also die Schwester des Bräutigams und somit die Schwägerin der Braut, findet das total komisch. Ihr könnt euch hier jetzt nicht so diesen Hund ins Meer werfen und das ist doch nur ein Plastikding, aber das zeigt so schön, dass so Dinge einfach für Menschen eine Bedeutung haben können, während andere einfach sagen, das ist einfach nur ein Gegenstand. Und ich fand diese Szene irgendwie so herzerwärmend, obwohl sie traurig war, weil sich eben Juice jetzt von diesem Tier in Anführungsstrichen verabschieden musste, dass sie eben von ihrer verstorbenen Mutter bekommen hat.
Ja.
Und das waren so kleine Momente, die einfach so schön aber dargestellt wurden und die einen so durchs Buch getragen haben.
Ja, und was da mitgetragen hat, ist definitiv die Figur Phoebe, weil die wirklich sehr einfühlsam ist, irgendwie sehr schlau auch emotional intelligent fand ich die. Also ich fand, das war eine sehr komplexe, beeindruckende Figur. Und die ist zum Beispiel die Literaturprofessorin. Ihr Ex-Mann war auch an der Uni und so, hat so ein bisschen, ne, hat, man erfährt auch einiges über ihr so beschauliches Leben eigentlich in Minneapolis und hat auch ganz viele so Buchreferenzen und so und ist unglaublich schlau, ne? Also so ein bisschen so ein Dauerbrenner ist ja, dass alle immer auch Spaß sagen, ja, was sagen Sie denn dazu, Frau Professorin, so ein bisschen, und sie hat immer eine Antwort, ein Datum, eine Erklärung parat irgendwie, aber ja, ich finde, diese Figur Phoebe trägt einfach, die trägt sehr.
Ja. Ja, sind wir bereit fürs zweite Buch?
Ich würde sagen, ja, Hella, oder?
Dann könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und ich bin gleich noch bereiter fürs zweite Buch, wenn wir, liebe Hella, das Codewort genannt haben, mit dem ihr an der Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück die beiden Romane gewinnen könnt.
Und zwar lautet es in dieser Folge Bücherliebe.
Oh, und das aus einem ganz bestimmten Grund, kommen wir gleich zu. Schickt das Codewort Bücherliebe an buchclub@bildderfrau.de. Ihr habt dafür Zeit bis zum 13.12., das ist der Einsendeschluss, Teilnahmebedingungen nochmal in den Shownotes.
Okay, und ich erzähle euch mal, worum es geht. Schon seit einigen Jahren arbeitet Ingrid mit Macon zusammen in der Bibliothek. Die beiden sind ein eingespieltes Team, aber jetzt will Ingrid mehr. Denn einen Monat lang, so der Deal mit ihrem Freund Corey, darf sie daten, wen sie will. Er übrigens auch. Und weil sie eigentlich schon lange darüber nachdenkt, wie es wohl wäre, Macon zu küssen, und sogar noch mehr, will sie diese Chance nun nutzen. Ingrid ist seit 11 Jahren eigentlich mit Corey zusammen und nun fragen sich die beiden, war es das? Verpassen wir etwas, wenn wir nie mit anderen Menschen zusammen waren? Also beschließen die beiden, Freifahrtschein für einen Monat. Auslöser ist übrigens, dass ihre Schwester nach wesentlich kürzerer Beziehung jetzt ihre Freundin heiraten wird. Corey zieht in ein Airbnb, kein Kontakt für 4 Wochen und wenn die beiden sich wiedersehen, dann macht er ihr einen Antrag. Davon ist Ingrid überzeugt. Jetzt steht sie also in der Bibliothek, ihr Magen grummelt, sie ist aufgeregt und sie weiß nicht, wie sie Macon sagen soll, dass sie ihn gerne küssen würde. Als ihre Kolleginnen weg sind, nimmt sie all ihren Mut zusammen, erzählt ihm von der temporären Trennung und nutzt einen Moment, um ihn zu küssen. Das läuft nicht wie geplant, Macon blockt ab und rennt sogar weg. Für Ingrid ist klar, nicht nur, dass sie immer noch kein Date hatte, denn es sind schon ein paar Tage vergangen, seitdem sie eigentlich machen kann, was sie will. Jetzt muss sie auch noch kündigen, denn zurück in die Bibliothek, das kann sie auf gar keinen Fall. Vielleicht noch das ergänzend zur Zusammenfassung, worum es geht. Im weiteren Verlauf des Buches legt sie sich eine Dating-App zu und datet also wild herum. Mit den einen trifft sie sich nur, mit den anderen fängt sie dann etwas an.
Ja, aber was sie vor allen Dingen auch in dieser fröhlichen Zeit des Datens verfolgt, ist Macon und sein Verhalten. Die beiden arbeiten ja wirklich schon lang zusammen, ne? Und er sagt, glaube ich, als sie versucht, ihn zu küssen, nein, Ingrid, nein, und läuft weg. Und diese 3 Worte, die verfolgen sie wirklich das ganze Buch lang und lassen ihr jedes Mal irgendwie es heiß und kalt den Rücken runterlaufen, glaube ich, weil sie sich einfach unglaublich schämt, ne? Weil sie dachte, wir haben lang zusammengearbeitet. Und
sie hat es versaut.
Ja, und sie dachte, sie sind halt einfach gut befreundet und so. Und das war ihre große Angst, glaube ich, dass sie vielleicht auch Macons Verhalten in den letzten Jahren falsch gelesen hat und es doch nur Freundschaft ist. Und entsprechend ist auch dieses Buch, anders als Wedding People, zieht sich über ein Jahr, ist unterteilt in die unterschiedlichen Monate. Und in diesem Jahr passiert natürlich unglaublich viel, vor allen Dingen mit Ingrid. Die ist unbestreitbarerweise die Hauptfigur in diesem Roman, ist aus der Ich-Perspektive erzählt und wir tauchen einfach ganz tief in ihre Welt ein und das, was sie bewegt in dieser Phase des Experimentes und in ihrer Beziehung zu Macon. Und ich wollte ganz kurz sagen, gleich am Anfang erkennen wir, finde ich, hier das Hauptgenre und das ist, würde ich hier sagen, schon Cozy Romance, oder? Was würdest du sagen? Also, weil es einfach unglaublich gemütlich ist, spielt in so einem kleinen Bergort, Rich Top heißt der, glaube ich, und Macon und Ingrid arbeiten in einer Bibliothek und da gibt es echte Kamine und die lodern und sie warten an diesem Tag, wo Ingrid vorhat, ihn zum ersten Mal zu küssen, auf den ersten Schnee, weil dann kriegen nämlich alle frei. Und das ist ein Setting, wo ich denke, ja, das ist Cozy Romance at its best, oder? Wie findest du?
Ist es auch, ist es auch. Also es wird ja auch nicht spicy zwischendurch.
Aber zum Schluss.
Ja. Gut, wir spoilern mal nicht.
Aber nee, so viel dazu, Hella, will ich auch nicht. Ich möchte auch gar nicht spoilern. Aber es ist schon eine interessante Entscheidung in diesem Buch, wann es spicy wird und wann nicht. Das ist mir aufgefallen.
Ja, aber ich würde grundsätzlich, wenn ich an das Buch denke, nicht sagen, es ist jetzt super spicy.
Nee, also auch die sexuellen Begegnungen, die Ingrid zumindest am Anfang hat, die werden jetzt nicht spicy beschrieben.
Nee, genau. Also was mich so ein bisschen stört an dem Buch ist, das heißt ja The Love Experiment.
Ja.
Und eigentlich ist ein Großteil des Buches, geht's da gar nicht mehr drum.
Ja, The Love Experiment ist der Aufhänger dafür.
Ja.
Und weißt du, was ich interessant fand, Hella? Das Buch hat jetzt auf Deutsch zwar den englischen Titel, aber das ist nicht der Originaltitel. Der Originaltitel im Englischen ist Overdue, so viel wie überfällig.
Viel passender.
Oder?
Viel passender.
Oder, und das ist, finde ich, so interessant, dass gerade, weil das halt eben dieses Romance-Genre ist, wo man die englischen Titel übernimmt, siehe Emily Henry zum Beispiel oder siehe auch Abby Jimenez, sind auch alles englische Titel. Und ich glaube, dass es inzwischen englische Titel so ein bestimmtes Romance-Genre beschreiben. Und das ist hier der Fall. Und ich finde es eine ganz spannende Entscheidung zu sagen, ach, wir haben hier einen englischen Titel, Overdue, aber wir nehmen einen anderen englischen Titel, weil das passt in das Genre irgendwie. Deswegen, vielleicht ist das ein Grund für dieses Gefühl der Unstimmigkeit, das da bei dir hervorgetreten ist.
Vieles macht jetzt so viel mehr Sinn.
Oh, schön.
Ja, aber ich kann das verstehen. Dieses Wort Overdue ist natürlich nicht so eingängig.
Nein, überhaupt nicht. So. Aber Overdue passt so gut zu so vielen anderen Sachen in diesem Roman und macht eine ganz andere Doppeldeutigkeit auf. Overdue, das sind Bücher, die man sich aus einer Bibliothek ausleiht, die überfällig sind. Ja, this book is overdue, sagen Macon und Ingrid bestimmt mehrere Male in ihrem Alltag in der fiktiven Bibliothek in Ridgetop. Overdue ist wahrscheinlich auch überfällig. Ein Stück weit eine Entscheidung zur Beziehung von Corey und Ingrid. Du sagtest, es ist 11 Jahre gedatet. Irgendwie, man weiß nicht so richtig, wo das jetzt hinführt. Overdue ist aber anscheinend auch eine Veränderung im Leben von Ingrid, wenn man sieht, was dieses Experiment alles anstößt. Also ich glaube so, gut, aber überfällig ist halt einfach kein guter.
Naja, da denken wir an was ganz anderes. Ja, aber das fand ich so nach einem Drittel des Buches ist das Experiment ja.
Ist klar, dass es vorbei ist.
Es ist vorbei. Aber das haben wir jetzt geklärt.
Ja.
Das ist doch super.
Das ist doch schön.
Wir haben ja gesagt, das Codewort ist Bücherliebe und das passt natürlich auch hierzu, weil es spielt zu großen Teilen in der Bibliothek. Die Autorin ist übrigens heute auch ehrenamtliche Bibliothekarin, früher gelernte Bibliothekarin. Alter, das passt übrigens super, was wir uns da ausgedacht haben. Lass uns mal über die Charaktere sprechen.
Ja, sehr gerne.
Also wir haben Corey, der aber, Verzeihung, nur eine Randfigur irgendwie ist. Ja, der bleibt
eher blass.
Ne? Er bleibt eher blass. Dann haben wir so ein bisschen die Schwester und ihre Freunde, die auch immer wieder auftauchen. Dann haben wir Kolleginnen von Ingrid, die natürlich auch eine Rolle spielen, die auch irgendwie dann doch mir zu sehr involviert waren, also zu sehr im Thema drin. Also ich weiß nicht, aber mir wäre das, glaube ich, zu privat. Also sie erzählt denen dann ja auch von diesem Experiment und so. Klar, die Idee ist natürlich, was, wenn jemand sieht, wie ich irgendwie andere Typen date. Dabei bin ich doch eigentlich mit Corey zusammen und es ist ja keine Trennung, es ist ja quasi nur eine Pause und so. Trotzdem wäre mir das jetzt zu nah gewesen. Aber die Hauptfiguren sind ja Macon und Ingrid. Und ich finde zwischendurch, die sind ja, also Macon ist ja Ende 30, Ingrid ein paar Jahre jünger. Ich finde, trotzdem verhalten die sich wie Teenies zwischendurch.
Ja, das ganz große Missverständnis der ganzen Handlung ist ja eigentlich, dass sie sich am Anfang zurückgestoßen fühlt, sich unglaublich schämt. Und dann reden die aber nicht miteinander. Also das sind ja Sachen, die könnt ihr ihn ja einfach fragen, Macon, es tut mir leid, habe ich dich überfahren? Habe ich irgendwas falsch gelesen in unserer Beziehung? Also das hätte ja sofort eine ganz andere Form von Lösung und Kommunikation und vielleicht auch erwachsener Kommunikation mit sich gebracht. Also vielleicht ist es das, was du damit meinst, so ein bisschen.
Ja, vielleicht. Ja. Hätte trotzdem auch dazu gepasst. Also ich finde, es hätte der Geschichte jetzt keinen Abbruch getan, wenn man da mal ein bisschen erwachsener gewesen wäre.
Ja, es gibt nachher nochmal so ein anderes in Anführungsstrichen Missverständnis oder so ein anderes Thema, was dann thematisiert werden soll. Und das macht Ingrid dann relativ schnell. Also ich finde, da sieht man dann schon so, dass das so eine Art Lernkurve ihrer Figur war sozusagen. Also dann Dinge irgendwie anzusprechen. Aber klar, den ganzen Rest des Romans nähern sich eigentlich Macon und sie an. Das ist sozusagen der Haupthandlungsstrang. Und ich finde, wenn wir das jetzt auch nochmal mit Wedding People so ein bisschen vergleichen, dann merkt man da schon ganz deutlich, Protagonistin, Protagonist sind hier Macon und sie. Und die anderen Figuren sind halt einfach wirklich Nebenfiguren und werden auch nicht so tiefgründig erkundet, wie zum Beispiel Alison Aspach ihre Nebenfiguren in Wedding People erkundet, wo du das Gefühl hast, so mit 2, 3 Sätzen kann man da jeden einmal irgendwie greifen. Das ist, finde ich, ein großer Unterschied und das merkt man daran. Also ich glaube, das ist einfach eine relativ stringente Liebesgeschichte, die hier ein Stück weit erzählt wird mit all dem, was am Anfang im Weg stehen kann quasi. Und im Gegensatz zu Wedding People haben wir da, finde ich, ein Bam, Bam, Bam. Weißt du? Also ja, haben wir so den Triple Bam zum Schluss mit allem, was dazugehört. Also hier wirklich Happy, Happy End. In jeglicher Hinsicht.
Ja.
Und das jetzt, glaube ich, nicht gespoilert.
Finde ich auch. Das können wir so sagen.
Ja.
Können wir so lassen.
Was mir außerdem aufgefallen ist und was ich ganz interessant fand, sind so ein bisschen aktuelle, eigentlich fast so politische Anspielungen, die in dem Roman zu finden sind. Es geht zum Beispiel unter anderem um sogenannte Book Banner, also Buchbanner werden sie übersetzt. Und das sind Menschen, die immer wieder in die Bibliothek kommen und bestimmte Bücher beanstanden und dass die irgendwie nicht in der Bibliothek ausgeliehen werden dürften, aus den und den Gründen und so. Und man merkt richtig, dass das so ein Anliegen ist, was da auch thematisiert werden soll. Und das fand ich ganz spannend, weil ich mir darüber noch nicht so Gedanken gemacht habe, dass das dann auch wirklich so 1:1 die Menschen betrifft, die in diesen Bibliotheken arbeiten, die dann irgendwie beschuldigt werden, weil sie das und das Werk mit der und der Handlung jetzt hier einfach frei verleihen irgendwie. Fand ich ganz interessante Stellen. Weil das ja kommt im Roman zumindest nicht selten vor, ne?
Ja, aber das ist ja natürlich eine ganz spannende Sache, einfach, dass man solche Momente und solche Infos und so ein bisschen Hintergrund gesellschaftspolitisch dann auch einbinden kann, wenn es eigentlich um so eine cozy Romance-Geschichte geht. Ich mag sowas immer gerne.
Ja, ja.
Und noch was lernen.
So ein bisschen Tiefe nochmal zusätzlich, finde ich. Ne? Und nochmal nicht Tiefe vielleicht, sondern eine andere Ebene.
Ja,
weil
genau.
Die Liebe ist ja auch sehr tief, die da erlebt wird und erreicht wird im Zweifelsfall. Hm. Ja, genau. Können wir nochmal heller,
ja,
ganz literarisch und deutsch-LK-Kursmäßig über Ich Perspektive und personelle Sie-Perspektive sprechen. Ich habe gerade schon gesagt, Wedding People ist so eine Sie-Perspektive mit Fokus auf Gedanken und Erlebtes und so von der Protagonistin Phoebe. Und jetzt sind wir bei The Love Experiment in einer Ich-Perspektive. Also die ganze Geschichte wird uns quasi von Phoebe erzählt, die sowohl erlebt als auch erzählt quasi. Welcher Stil bringt dich denn in diesem Fall der Protagonistin näher?
Im Vergleich zu den beiden Büchern? Ich finde tatsächlich, dass mir Phoebe näher gekommen ist mit ihrer Perspektive, also mit der Sie-Perspektive, weil, kann ich das begründen? Vielleicht liegt es aber gar nicht an der Perspektive, sondern an der Geschichte tatsächlich auch. Also ich meine, die Ich-Perspektive in The Love Experiment, die ist, finde ich jetzt nicht verkehrt tatsächlich, aber vielleicht war ich auch so ein bisschen weiter weg, weil ich dann irgendwie mich daran gestört habe, dass dieses Experiment eigentlich vorbei ist. Also kann ich jetzt gar nicht von der Form her sagen, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, Phoebe habe ich besser kennengelernt.
Ja, ist interessant, weil eigentlich, man denkt ja, ging mir ähnlich und man denkt ja eigentlich ad hoc, dass so die Ich-Perspektive einem nochmal einer Protagonistin, einem Protagonisten näher führt, weil man näher dran ist, einfach irgendwie gefühlt. Aber also ich finde es einen ganz spannenden Effekt und ich habe mir vorgenommen, dass ich da demnächst nochmal ein bisschen mehr drauf achte, einfach so für mich.
Aber sie kann einen auch weiter wegbringen, weil man ja so nah dran ist, dass man vielleicht gar nicht mehr so richtig reflektieren kann, wenn ich etwas nicht gut finde, was diese Ich-Person macht, dann stoße ich sie vielleicht viel weiter weg von mir, unbewusst, als eine Protagonistin, von der von außen erzählt wird. Da kann ich das vielleicht noch so ein bisschen anders verarbeiten.
Ja, das kann auch gut sein. Das kann auch ein Grund sein. Ja. Aber ist ganz interessant, finde ich. Ne? Gerade wenn man irgendwie da so einen Vergleich auch anstellen kann.
Ja.
Und zwar so komplex beschriebene Charaktere wie sowohl Phoebe in Wedding People als auch Ingrid in The Love Experiment irgendwie hat und da ein bisschen vergleichen kann, auf jeden Fall.
Apropos Vergleichen, ja. Wir haben ja gesagt, Arbeitstitel dieser Folge quasi warm ums Herz. Wo wurde dir denn jetzt wärmer ums Herz?
Am Anfang habe ich das ja schon ein bisschen angedeutet. Also ich würde sagen, unaufgeregter, warm ums Herz wird einem in The Love Experiment, einfach weil das so krass cozy beschrieben ist, finde ich. Und weil man auch sozusagen so verlässliche Romance-Tropes hat, also so verlässliche Romance-Handlungsrahmen wie cozy. Also wärmendes Feuer, draußen Schnee, im Buchladen. Ingrid sagt doch oft, wir Buchmenschen. Also das ist so ein ganz bestimmter so Schlagmensch, der auch einfach nicht so exzentrisch ist und vielleicht ein bisschen gefühlt so ein bisschen ruhiger und vielleicht auch vorhersehbarer als diese exzentrische Hochzeit da. Also von daher vorhersehbarer, warm ums Herz, The Love Experiment. Aber ich würde sagen, Wedding People hat mir das Herz erstmal ein bisschen auseinandergenommen. Und danach, aber ja, fügt es sich auch wieder zusammen.
Ja, wieder zusammengepuzzelt.
Ja, so ein bisschen. Ja. Das kann ich jetzt gar nicht richtig irgendwie beschreiben, aber das, da steckt schon. In Wedding People steckt mehr Herzschmerz drin. Ich habe mir noch notiert, ein bisschen eher so existenzielle Lebensentscheidungen versus einer Form von Liebesdrama, so, ne? In The Love Experiment. Genau. Vergleichsfrage an dich, liebe Hella. Geht in eine ähnliche Richtung wie so oft bei unseren Vergleichsfragen. Jetzt entführen uns beide Romane an malerische Orte. Wir haben in Wedding People das Cornwall Inn und das ist an der Ostküste gelegen. Wunderschönes Hotel. The Love Experiment, da sind wir in Ridgetop, dieser malerischen Bergstadt in Amerika. Wohin sehnst du dich denn mehr nach dem Lesen?
Ins Cornwall Inn.
In den Whirlpool?
Nee. Auf den Balkon, wo ich so eine schöne so einen schönen Ausblick habe. Ich bin auch bei Bergen nicht abgeneigt, aber wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, Cornwall Inn, da würde ich gerne auch mal absteigen und dann so ein bisschen das genießen. Weil das Hotel klang auch, also ist ja, fand ich jetzt auch ansprechend, muss ich sagen.
Oh, du auch die Hochzeitsfeier an einigen Stellen ansprechend, so ein Segelausflug und so.
Ja, das stimmt.
Man weiß natürlich auch, was da noch dahinter gesteckt hat.
Genau.
So, und wenn ihr jetzt vielleicht Wedding People und Love Experiment schon gelesen habt und noch ein bisschen weiteren Stoff braucht, dann bekommt ihr ihn hiermit mit unserem Lesetipp.
Lesetipp. Mein Name ist Vera Fengler. Ich bin die Autorin des Kunstbuches »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Und in meinem Lesetipp geht's um Musik. Was soll's? Das Leben ist ein Urlaub vom Todsein. Und auch wenn wir keine Ahnung hatten von irgendwas, das hier fühlte sich wie Leben an. Seit 13 Jahren ist die österreichische Rockband Wanda, bekannt für Hits wie Bologna und Ciao Baby, gemeinsam auf Tour. Höchste Zeit für Frontmann Marco Wanda, Revue zu passieren über Höhen und Tiefen. Dass es uns überhaupt gegeben hat, ist eine unterhaltsame wie berührende Autobiografie über Musik und Freundschaft, Verlust und Tod. Erschienen bei Hansa für 25 Euro.
Vielen Dank für diesen Lesetipp und als Rausschmeißer gibt's von uns noch die Info, worum es in der nächsten regulären Folge Seitenweise Glück geht. Denn da sprechen wir über die Bücher Monstergott von Caroline Schmidt
und über den Roman Heimat von Hanna Lühmann. Zwischendurch aber lohnt es sich einzuschalten, weil auch dieses Mal zwischen unseren regulären Folgen wieder eine kleine Sonderfolge auf euch wartet.
Und es geht los mit unserem Adventskalender.
Oh ja, das sind jetzt gleich zwei Gründe, warum ihr unbedingt Seitenweise Glück abonnieren oder folgen solltet. Dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Und der Adventskalender, liebe Hella, der hat es in sich. Da gibt es nämlich quasi im Dezember 24 Mini-Folgen für euch, bestehend aus
wunderbaren Buchlesetipps, entweder für euch oder als Anregung, falls ihr noch Geschenke für Weihnachten sucht. Und gegeben haben die uns zauberhafte Büchermenschen,
Promis, SchauspielerInnen, Autoren, Autorinnen, ja. Menschen aus der Verlagswelt, da ist alles dabei.
Und ich würde sagen, sehr viele davon kennt ihr, zumindest vom Namen. Und wir bringen sie euch nach Hause aufs Ohr auf jeden Fall.
Also freut euch auf 24 wunderbare Büchertürchen.
Und zusätzlich natürlich noch unsere normalen Folgen und Sonderfolgen. Also das ist quasi schon ein Weihnachtsgeschenk.
Ein Dezember voller Leseliebe und voller Seitenweise Glück für euch. Wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, findet ihr uns auf Instagram unter @bildderfrau.
Ihr könnt uns auch quasi schreiben, indem ihr bei Spotify die Folgen kommentiert.
Ihr könnt auch einzelne Folgen weiterschicken zum Beispiel. Wenn ihr euch eine besonders gut gefallen hat, dann leitet die mal weiter an eure Freundin oder an eure Mama oder an euren Bruder.
Man kann mit unseren bisher 111 Folgen auch einen eigenen Adventskalender kreieren.
Top 24 zu weiterleiten.
Ja, okay, genau. Super. Alles möglich, alles könnt ihr machen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir lesen heiter weiter und hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Huge news, Wayfair shoppers! There's still time to shop Wayfair's Cyber Week sale. Right now, you can score up to 70% off everything home. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, seasonal decor, and way more. Plus, with Wayfair's fast and easy shipping, everything home comes right to your home, just in time for the holidays. So don't wait. Save up to 70% off during Wayfair's Cyber Week sale. Now through December 7th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.